Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Der verrückte Professor hat wieder zugeschlagen in Bay Hill, nämlich da trotz der Bryson DeChambeau beim Arnold Palmer Invitational der Länge des Platzes und auch den Elementen und gewann am Ende das Turnier. Zum 8. Mal in seiner Karriere feierte er einen Titel auf der PGA Tour und parallel dazu gewann Austin Ernst ihren 3. auf der LPGA Tour. Das werden unsere Themen sein heute bei Nur Golf, bei mir, bei Malte Asmus und bei Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, gucken wir zunächst vielleicht auf Bryson DeChambeau und seinen Sieg beim Arnold Palmer Invitational. Ich sagte es schon, 8. Karrieresieg für ihn, aber ein ganz besonderer, denn bei Arnold Palmer auf dem Platz beim Turnier zu gewinnen, das ist schon was Besonderes und das rührt dann auch jemanden, der sonst eher kopfgesteuert ist wie Bryson DeChambeau.
It's been quite a battle this whole entire time. I don't even know what to say to win at Mr. Palmer's event. It is, it's gonna make me cry.
Ja, also er hat nicht geweint, aber er hat es zumindest gesagt.
Ja, also ich nehme Bryson DeChambeau ab, dass er tatsächlich da sehr berührt ist, weil die Geschichte dazu ist ja, dass Arnold Palmer ihm, wie auch vielen anderen, aber ihm eben auch zu seinem ersten Profisieg, damals noch auf der Korn Ferry Tour, 2016 müsste es gewesen sein, den berühmten Arnie-Brief geschrieben hat von wegen, hey, super und go on und so weiter. Und da hat sich Arnold Palmer immer rührend gekümmert um den Nachwuchs in Anführungszeichen und diese Schreiben, die werden natürlich verehrt und in Bilderrahmen aufgehängt. Und insofern hat Bryson DeChambeau eine besondere Beziehung zu Arnold Palmer, die ich ihm da definitiv nicht absprechen möchte. Er hat ihn auch getroffen noch vor seinem Tod. Da sah er noch etwas anders aus als jetzt. Und das ist so ein Mix. Also vor genau diesem O-Ton-Ausschnitt hat er noch 25 Sponsoren gedankt. Also dafür war das Bewusstsein dann schon noch da. Aber naja, Trotzdem glaube ich eben, dass das schon auch empfunden ist.
Es sind andere Zeiten. Früher schrieben die großen Helden des Golfs noch Briefe, mittlerweile schreiben sie Textnachrichten. Tiger Woods nämlich, der hat Bryson DeChambeau auch geschrieben und zwar direkt vor der letzten Runde.
It means the world to me, you know. I got a text from Tiger this morning and you know, he obviously had done really well here and was very instrumental in Mr. Palmer's life as Mr. Palmer was to Tiger and you know, we just talked about just keep fighting no matter what happens and you know, play boldly like Mr. Palmer said, and you know, my heart has been heavy with Tiger and what's been going on with him, and I just kept telling myself, you know, it's not how many times you get kicked down, it's about how many times you can get picked back up and you keep going, and that's what I certainly did out there today.
Ja, hat er gemacht, gucken wir gleich sportlich drauf, aber rutscht Tiger da jetzt langsam in diese Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Riege, der Grand Seigneur, der dann eben den anderen schreibt, während er eigentlich andere Probleme hat?
Naja, zwangsläufig, dadurch, dass er ja immer noch im Krankenhaus liegt und das auch natürlich zwecks Reha noch geraume Zeit tun wird. Wer weiß, ob da womöglich noch, also da gibt es ja sicher auch Folge-OPs, der hat jetzt einen Haufen Metall in seinem Bein. Ja, also gezwungenermaßen. Ich meine, Tiger Woods war vorher schon jetzt in dieser Zeit, also jetzt vor seinem letzten Comeback, als er lange Zeit weg war und sich dann so langsam wieder in der Golfwelt hat blicken lassen, war er ja auch schon good old man und hat natürlich auch Tipps gegeben, was er ja früher gar nie getan hat. Das war ja so ein bisschen die große Wandlung. Tiger jetzt nahbarer, ist jetzt aber also schon ein paar Jahre her inzwischen. Und aber da war es eben mehr in Präsenz, dass man tatsächlich mal an ihn rantreten konnte und er sich auch mit Spielern, gerade auch wie Bryson DeChambeau, auch beim Ryder Cup auseinandergesetzt hat, im Sinne von, ja, sich mit ihm beschäftigt hat. Und ja, jetzt liegt er im Krankenhaus. Ich meine, was soll er machen? Er freut sich darüber, dass alle mit ihm fühlen und kann so natürlich zumindest noch einen gewissen Impact in der Golfwelt ausüben und ob er dann wieder spielen wird, werden wir sehen. Ich halte nichts für ausgeschlossen bei Tiger. Aber im Moment ist er auf jeden Fall auf diese Rolle reduziert.
Es kam aber gut an, auf jeden Fall bei Bryson DeChambeau. Das haben wir gehört. Und es kam offensichtlich auch der ganze Spirit so rüber, dass er am Ende das Turnier eben gewonnen hat mit einer 71er-Runde, was jetzt erstmal recht hoch klingt. Aber wenn wir uns das gesamte Feld mal angucken, dann sehen wir, der Field Average auf der Schlussrunde, der ging runter auf 75,5 Schläge auf der finalen Runde, weil es dann doch sehr, sehr windig war. Und da hat Bryson DeChambeau letztlich das beste Spiel ausgepackt.
Ganz genau. Und das war auch der lowest score of the day, die 71. Also das ist natürlich krass, aber das waren tatsächlich ja, US Open-Bedingungen und also du hast die Spieler richtig buchstäblich daran scheitern sehen zum Teil. Also weil dieser Wind war schwer berechenbar. Ich erinnere mich an einen Loch, wo John Spieth sich mit Michael Greller unterhalten hat. Das sind übrigens immer interessante Konversationen und die kann man im Moment schön verfolgen. Trotz der Zuschauer, die es da waren, hat man das trotzdem gut gehört über die Mikros. Und der hat dann immer Gras rausgezupft und in die Höhe geworfen, um den Wind einzuschätzen und zupft und zupft und wirft und wirft und sagt dann halt irgendwann zu Michael Greller, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann haben sie halt, das waren ein Grün, wo die Fahne sehr rechts gesteckt ist und natürlich daneben Wasser, wie so oft auf diesem Platz. Und dann hatten sie sich natürlich dann darauf verständigt, nee, geh links von der Fahne, auf jeden Fall links von der Fahne, weil wir können den Wind überhaupt nicht einschätzen. Also, und dann hat auch Spieth nochmal gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, was der Wind macht, ich spiele jetzt dahin, also quasi an den sicheren, vermeintlich sicheren Platz. Das sind so Unterhaltungen, dass das widerspiegelt diese Schwierigkeit dieser Schlussrunde. Und das ist einfach dann eine besondere Herausforderung. Und Bryson DeChambeau hat die US Open gewonnen, hat auf Winged Foot da reüssiert. Und diese Qualitäten kamen ihm natürlich gestern auch zu Pass.
Definitiv. Das kam ihm und sogar seiner Länge. Das hatte dann auch trotzdem da keine großen Probleme bei ihm verursacht. Aber die Länge, die war natürlich ein Thema generell bei Bryson DeChambeau bei diesem Turnier beim Arnold Palmer Invitational und auf dem Platz in Bay Hill, in der Bay Hill Club and Lodge. Gerade das Loch 6, das Par 5, ein Loch, wo man eigentlich ums Wasser rumspielen sollte, er hat das den direkten Weg gemacht.
Ja, also dieses Loch Nummer 6 war vergrößtes Entertainment-Gut, nicht nur am Wochenende, sondern die ganzen 4 Tage über. Und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, wenn man mit den Spielern fühlt. Und Bryson DeChambeau hat da natürlich die 3 längsten Drives rausgehauen. In der Shotlink-Ära an diesem Loch Nummer 6, das waren 377 Yards, 370 Yards und 360 Yards. Und allein da die Linie zu wählen, die er gewählt hat, also wir sprechen ja nicht von einem Abschlag über grüne Wiese und wenn der früher runterkommt, dann kommt er halt früher runter, sondern da war einfach Wasser, Wasser, Wasser. Mhm. Und der ist Carry 310, 320 Yards übers Wasser einfach. Und das musst du erstmal machen. Da gab es durchaus andere Kandidaten, die das auch ähnlich probiert haben. Also das Wasser ging ja die ganze Front lang und du musstest sozusagen die Linie wählen, wie du deine Carry-Distanz einschätzt. Rory McIlroy zum Beispiel hat es tatsächlich geschafft, in der Finalrunde da 2 Bälle einfach ins Wasser zu hauen, weil er auch eine riskante Linie gewählt hat, die er auch spielen kann, die aber halt dummerweise 2-mal nicht funktioniert hat, weil die Abschläge nicht ganz perfekt getroffen waren und ein Tick zu hoch waren. Und dann ploppen die da halt 10 Meter vor der Landezone ins Wasser. Mhm. Und dann hast du halt... Es war tatsächlich bemerkenswert, weil die Schlussrunde von Rory kannst du absolut vergessen. Aber er hat an diesem Loch einen Double Bogey gespielt, obwohl er mit dem 5. Schlag sozusagen erst ins Spiel kam. Also er hat 3 Abschläge gebraucht, hat dann den 2. auch sehr riskant aufs Grün genagelt und dann quasi den Eagle Putt gemacht, der dann natürlich zum Double Bogey war. Das ist tatsächlich Rory in a nutshell im Moment. Aber Bryson DeChambeau, das ist auch die Show, die Zuschauer da wollen. Und er bringt das auch. Er hat da auch die Eier, Entschuldigung, das so abzuziehen. Weil ich meine, da einen Drive rüber zu zirkeln in höchster Konzentration ist das eine. Aber dann wirklich zu sagen, hey guys, schaut's mal her, ich mach das jetzt mal. Und das war natürlich, die Leute sind ausgeflippt und zu Recht, weil ich meine, diesen Mut musst du haben und in der Finalrunde in Führung liegend diesen Schlag zu machen, Also jetzt ein konservatives, strategisches Buch würde ich sagen, ne, lass mal lieber, spiel doch ein bisschen weniger riskant und gewinnst trotzdem noch. Mhm. Aber er macht es halt. Und diese Show, die er da bietet, das ist Bryson DeChambeau. Und das ist tatsächlich, also ich bin ja wahrlich kein Freund seiner Schwungästhetik und dieses ganzen Muscle-Buildings, was er da jetzt macht. Und finde es auch ästhetisch immer noch nicht schön, wenn man eben dann da zuguckt. Das ist mir einfach so faszinierend, aber nicht schön. Aber man muss ihm wirklich zugestehen, der hat absolutes Entertainment geboten. Und insofern muss man da tatsächlich sagen, ja, das ist einfach hochverdient. Wobei die Paarung im Schlussflight, in dem sich Bryson DeChambeau ja befunden hat, absolut super interessant war, weil er mit Lee Westwood zusammen unterwegs war. Lee Westwood, mal flockige 20 Jahre älter, hat mit 47 seinen, keine Ahnung, dritten Frühling jetzt schon golferisch gesehen, in Topform. Und die haben sich aber auch bis zum letzten Putt wirklich einen tollen Fight geliefert. Und Westwood mit einer definitiv anderen Herangehensweise, also nicht mit 370 Yards Abschlägen.
Ja, viele Wege führen letztlich dann also zumindest in Richtung des Titels. Am Ende hat es ja für Lee Westwood um einen Schlag nicht geklappt. Da hat er dann hinter Bryson DeChambeau zurücktreten müssen. Minus 11 Bryson DeChambeau, Lee Westwood minus 10. Der drittplatzierte Corey Connors, der lag dann schon bei minus 8. Also es waren am Ende diese beiden, die es unter sich ausgemacht haben. Aber zwischendurch oder zu Beginn der vierten Runde sah es dann doch noch nach eher einem Vierkampf aus.
Ja, aber da haben sich die Kandidaten so nach und nach verabschiedet. Jordan Spieth hat Birdie 4, Birdie 6 gespielt und war dann mit in Führung gelegen. Aber der hat dann tatsächlich einfach nichts mehr so richtig zusammengebracht. Kein Birdie mehr gespielt, Bogey auf der 8. Dann hat er irgendwie die Pars letztendlich gerettet. Also es war immer so, ja, also hat einfach für ein Birdie nicht gereicht und dann Bogey 15, 17, 18 war er dann auf einem geteilten vierten Platz noch recht gut bedient. Und insofern, ja, also sind die Leute, auch Corey Connors war in der Spitzengruppe mit dabei, der Kanadier, der wirklich toll gespielt hat. Das hat mich beeindruckt. Der hatte aber auch seine Tiefs auf der Schlussrunde, hat sich dann an der 16 mit einem Eagle ins Gespräch gebracht, war dann auf einmal wieder gleich auf mit Lee Westwood mit minus 10 und hat dann aber konsequenterweise die 17 und die 18 im Bogey gespielt, weil, weiß ich nicht, aber weil es einfach passieren kann. Also das Eagle an der 16 war spektakulär, das ist ein super schweres Loch und da dachte ich schon, oh, macht er das jetzt nochmal interessant und bringt die beiden vorne da in Bedrängnis, aber da hat er sich dann doch wieder verabschiedet, bevor es dann letztendlich auf der 18 zum Showdown kam.
Zwischen Lee Westwood und Bryson DeChambeau. Bevor wir auf diesen Showdown noch eingehen, lassen wir erstmal noch Lee Westwood erzählen, was er denn zur Länge von Bryson DeChambeau zu sagen hat.
Yeah, I mean, it's great to watch. I like it. You know, he's obviously, you can see the shape of him. He's worked hard in the gym and, you know, he's worked on his technique to hit it a long way. And it's not easy to hit it that as straight as he hits it. As far as he hits it, so you know, people are going to have advantages, and his is obviously length. He can overpower a golf course, so it's fun to watch, I think.
Also selbst Lee Westwood hat Spaß dran.
Ja,
oder also war es eine diplomatische Antwort?
Nein, ich glaube tatsächlich, dass Westwood das beste Mindset da hatte, um diese Schlussrunde zu spielen, weil die Gefahr, die du natürlich da am Horizont hängen hast, ist, dass du dich von Bryson DeChambeau und seiner Spielweise beeinträchtigen lässt. Und wie das halt so gerne ist im Wettbewerb, dann versuchst da also im Rahmen deiner Möglichkeiten mitzuziehen. Und dann hast du verloren, weil du natürlich mit den Längen, die Westwood hast, ich meine, die sind jetzt auch nicht schlecht, kannst du dann natürlich nicht mitmachen. Und Westwood hatte die wirklich ideale Art, damit umzugehen. Der sagt halt einfach, okay, Bryson hat diesen Längenvorteil, der spielt einen ganz anderen Golfplatz als ich, aber ich ziehe mein Spiel durch und komme damit ja auch ganz, ganz nett voran und hätte da ja auch gewinnen können. Also das waren dann Kleinigkeiten. Ehrlich gesagt, bei Westwood war es ein völlig überflüssiger Dreipad auf der, weiß ich nicht mehr, 14 oder so, der ihn da auf einmal wieder aus der Führung katapultiert hat und dann, ja, dann ist es natürlich hart, da wieder nach vorne zu kommen. Aber er hat auch, also ich fand es einfach wahnsinnig lustig, nach diesen von dir schon erwähnten wahnsinnig langen Drives, von Bryson DeChambeau, gerade an der 6, hat er dann irgendwie an der 6, glaube ich, 300 Yards dann seinen Abschlag irgendwie gehabt, also eine defensivere Linie natürlich wählen müssen. Und hat dann aber auch die Arme in die Höhe gerissen, wie so ein Profiboxer nach dem Kampf. So eben, also ein bisschen Bryson DeChambeau zitieren, so nach dem Motto, hey, ich habe 300, das ist auch toll. Und da hat er einfach ja, das richtige Augenzwinkern gehabt, um damit umzugehen. Er hat auch hinterher gesagt, als ich praktisch Bryson DeChambeau auf dem Grün von der 6 wieder getroffen habe, habe ich überlegt, ob ich mich nochmal vorstellen soll. Weil möglicherweise hat er ja inzwischen vergessen, wer ich bin, weil die natürlich die ganze Sechs bis zum Grünen lang einen völlig anderen Weg gegangen sind. Insofern, Westwood hat da echt ein tolle Einstellung gezeigt, finde ich.
Und er hat sich auch nochmal zum Eisenspiel von Bryson DeChambeau geäußert.
What impressed me about Bryson today, some of the iron shots he hit into the wind, the way he kept the ball down and 17, 7, par 3. Two, you know, and he's got a big advantage. He was hitting 6-iron off some tees where I was hitting a hybrid on the par fours to get in the fairway and, you know, really knocking it down and holding it into the wind. And, you know, that's an aspect of his game I don't think people appreciate.
Ja, tatsächlich, es gibt Löcher, wo Bryson nicht den Driver auspackt.
Nee, das hat er tatsächlich relativ wenig getan.
Naja, bei seiner Länge wär's auch Selbstmord, wenn er überall den Driver auspacken würde. Dann würde er ja irgendwie den nur kurz antippen müssen.
Ja, erstens das und zum anderen ist der Platz natürlich auch wirklich raffiniert gemacht von Arnold Palmer im Sinne von, da sind halt auch mal Wasserhindernisse, die eben genau das verhindern. Also die unendliche Längenausbreitung da letztendlich unmöglich machen. Und insofern haben wir jetzt nicht an jedem Loch den berühmten Driver-Abschlag von Bryson DeChambeau gesehen. Aber ich würde da gerne noch was ergänzen zu dem O-Ton von Westwood. Es ist nicht nur das Eisenspiel von Bryson DeChambeau, was sehr beeindruckend war. Da bin ich absolut bei ihm. Und klar, wenn er ein Sechser-Eisen vom Abschlag spielt und Westwood spielt ein Hybrid, ich meine, Westwood spielt ein sehr stabiles Hybrid, aber es ist natürlich ein anderes Risiko in Anführungszeichen oder ein anderes Course-Management, was er da gehen muss. Was aber auch noch super beeindruckend war, war eben das Putten bei Bryson DeChambeau. Und das ist ja immer diese Sache mit den einzelnen Spielbestandteilen, die man unter Kontrolle haben muss und die man aufeinander bekommen muss. Und es gab eben den Fall, dass, jetzt habe ich leider vergessen, an welchem Loch das war, aber dass Bryson DeChambeau im Bunker war. Und die Bunker waren schwierig. Die haben wirklich viele zur Verzweiflung gebracht, weil es ein sehr, sehr, sehr weicher Bunkersand war und wir recht viele eingebohrte Bälle erlebt haben, so auch bei Bryson DeChambeau. Und der hat dann allerdings, also ich meine, muss jetzt dazu sagen, der Bunkerschlag war auch nicht perfekt ausgeführt. Der kam dann ein bisschen zu früh in Sand, hatte viel zu viel Transportsand und aber trotzdem auch genügend Power noch hinter dem Ball. Also der war einfach nicht ausgewogen. Hatte auch mega geschimpft, als er aus dem Bunker dann rauskam, von wegen Worst Bunkers on Tour. Und ich bin gerade hier so drin. Und dann ist der halt der Ball übers Grün und war also, keine Ahnung, 40 Yards von der Fahne entfernt. Wo du schon gedacht hast, eine Möglichkeit für die anderen aufzuholen, das wird jetzt ein Bogey. Und dann hat er sich halt hingestellt und hat diesen Wahnsinnsputt gemacht. Und er hat auch in der Putt-Statistik sehr, sehr gut abgeschnitten. Und insofern ist, wenn natürlich dieser Bestandteil auch noch klickt, und das hat auch irgendjemand auf Twitter geschrieben, von wegen, oh, wenn Bryson jetzt noch anfängt, 40 Fuß-Putts zu machen, dann haben die anderen wirklich ein Problem. Und so war es dann auch.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt lass uns noch auf den Putt an der 18 zu sprechen kommen. Das Ding aus 5 Fuß, das ist jetzt ja nicht so weit, aber man muss sie auch erstmal machen.
Ja, und vor allen Dingen hatte Westwood ja Druck aufgebaut. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Spannung bis zum letzten Putt. Ja. Westwood hatte schon eingelocht. Und insofern war es klar, wenn Bryson diesen Putt nicht macht, geht es ins Playoff. Ja, gut, das wäre jetzt noch nicht der Untergang des Abendlandes gewesen, aber also der Druck war auf jeden Fall da, weil Westwood hatte einen etwas längeren Putt aus einer anderen Richtung allerdings schon eingelocht und war da auch entsprechend zufrieden mit sich selbst. Und da war der Druck komplett auf Bryson. Und dann kam noch dazu, dass er sich, wie oft, also es ging tatsächlich relativ lang, auch ohne Playoff, diese ganze Geschichte, weil die recht viel Zeit verloren haben und das war nicht Lee Westwood, der ist dafür nicht bekannt. Bryson hat sich wahnsinnig viel Zeit gelassen mit dem Besichtigen dieses Putts und hat dann war er endlich mal irgendwie da und dann hat er nochmal abgebrochen und nochmal besichtigt, wo tatsächlich die Menge dann schon so irgendwie schon so kam. Fand ich schon krass. Also bei einem Amerikaner auf amerikanischem Boden dann irgendwie bei einem Schlussputt da. Also es war jetzt nicht furchtbar laut, aber da war schon so ein bisschen Entnervtheit zu hören bei den Zuschauern. Und dann hat er halt diesen Putt tatsächlich trotzdem reingemacht. Und dann hat er auch natürlich reagiert mit hier Muskel anspannen und hat sich natürlich auch berechtigt gefreut. Insofern, also er ist auch immer noch in diesem Modus und in den wird er auch reingezwungen, dass er es dauernd allen zeigen muss. Ich meine, wer da jetzt noch dran zweifelt, dass Bryson DeChambeau eine auf jeden Fall tolle Ergänzung ist für die Tour, also um Gottes Willen, das klingt jetzt wie soll ich sagen, ist so abwertend, also dass der einfach eine Wahnsinnstype ist und da sein eigenes Ding durchzieht und uns damit sehr, sehr viel Unterhaltung bietet, der hat wahrscheinlich dann den Schuss tatsächlich nicht gehört, weil also schon Winged Foot, also die US Open letztes Jahr, waren natürlich ein Riesenstatement und du musst ihm zugestehen, dass wenn bei ihm das Spiel funktioniert auf allen Ebenen, dass er dann natürlich da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei ist.
Ja, und das war dann natürlich auch am Ende, hat das Ding gewonnen. Und dann machten noch zwei Spieler von sich reden. Der eine, der musste verletzungsbedingt aufgeben und der andere, der war gar nicht am Start, aber hat schon mal für die nächste Woche quasi gesagt, dass er nicht mehr spielen wird, verletzungsbedingt. Justin Rose, das war der Mann, der Jordan Spieth dann alleine am Samstag die Runde zu Ende gehen ließ, weil er eben mit einer Verletzung aufgeben musste. Und der andere war Brooks Koepka, dessen Knie wieder Mucken macht. Für nächste Woche war es dann offensichtlich zu schwer.
Ja, ist tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig, weil es ist das rechte Knie. Und insofern also nochmal eine neue Baustelle, weil er in den vergangenen Jahren ja eine Verletzung am linken Knie hatte, mit Stammzellenbehandlung und allem Möglichen. Und jetzt spielt das rechte Knie auch noch verrückt. Also das ist natürlich tragisch und ja, zeigt umso mehr, also sind so ein bisschen meine Bedenken natürlich bei diesen Sportlern, die tolle Athleten sind, aber ihren Körper an die Grenzen der Leistungsfähigkeit treiben. Ich habe ja bei Bryson DeChambeau auch immer so ein bisschen Angst, dass er da unterschätzt, wie viel er da seinem Gestell, würde man auf Süddeutsch sagen, also seinem Körper, seinem Knochengerüst und natürlich allem, was sich drumherum wirklich da so antut. Und bei Brooks Koepka ist gerade echt keine gute Zeit. Er war jetzt wieder da, er war in guter Form und ich war schon gespannt, ihn da beim Players zu sehen und das wird nicht klappen. Toi, 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 dass diese Verletzung irgendwie in den Griff zu kriegen ist und mit zwei Knieverletzungen links und rechts ist natürlich nicht optimal.
So sieht's aus. Mal gucken, wie er sich dann schnell recovert bei Justin Rose. Was war da?
Ja, Justin Rose ist, bevor er zurückgezogen hat, erstmal dadurch aufgefallen, dass er auch diese Nummer abgezogen hat, also in Anführungszeichen an der 6 mit 3, also dritter Ball. Ich glaube, er hat sogar drei Bälle ins Wasser geschlagen, also mindestens zwei. Und hatte die ganze Zeit letztendlich so ein Linksdrall in seinen Schlägen. Und hat wegen einer Handgelenksverletzung dann aufgegeben, weil er gesagt hat, dass er hat sich schon schlecht gefühlt und hat dann die Runde trotzdem gespielt, weil er gedacht hat, naja, vielleicht wird es trotzdem noch was. Und hatte aber einfach diesen nach links driften nicht unter Kontrolle und auch körperlich nicht unter Kontrolle. Also, und hat dann aufgegeben und hat den armen Jordan Spieth dann tatsächlich alleine über den Platz gehen lassen. Also, gut, das war keine Absicht, aber das ist natürlich immer komisch, wenn du in Zweierflights unterwegs bist und dann fällt dein Spielpartner weg, dann bist du da so irgendwie alleine mitten im Feld. Das muss man auch mögen. Aber das hat am Samstag Jordan Spieth definitiv nichts ausgemacht. Der hat eine tolle Runde gespielt.
So sieht's aus. Und am Ende auch mal wieder einen vierten Platz eingefahren für Jordan Spieth. Also, ja, da muss man natürlich dann am Ende sagen, Schlussrunde vergessen wir mal lieber, aber die war ja sowieso bei fast dem ganzen Feld zum Vergessen, 75, obwohl er sich damit noch im ganz guten Mittelfeld bewegt hat.
Ja, es ist, also bei John Spieth, finde ich, zeigt die Kurve nach oben, trotz allem. Es ist jetzt wiederholt ein Top-5-Platz bei ihm. Ja, die Schlussrunde hat er nicht durchziehen können. Ich hatte am Anfang auch gedacht, hey, vielleicht wird er da vorne noch ein ganz gewichtiges Wörtchen mitreden. Hat er dann nicht. Trotzdem würde ich bei ihm ganz klar einen Aufwärtstrend sehen. Wo ich eher einen Abwärtstrend sehe, und zwar mit großer Sorge, ist bei Rory, weil der auch absolut ratlos war nach der Schlussrunde. Dieses Loch, was ich nacherzählt hatte, die 6 mit diesen 2 Schlägen ins Wasser und dann Double Bogey, ist ja spektakulär und alles, aber es ist halt so symptomatisch dafür, dass das mal klappt und halt mal auch gar nicht klappt, und er einfach jetzt konstant auch immer in den Sonntagsrunden nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte. Und da hat er sich selbst auch komplett ratlos gezeigt letztendlich. Das ist fast das, was mich am meisten schockiert hat, weil er einfach sagt, ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt irgendwie. Ich kriege mich auch nicht so richtig eingestellt. Und das ist immer schlecht. Ich bin inzwischen fast der Meinung, dass Rory am Caddy was ändern sollte. Mhm. Wir haben ja schon oft über seinen Caddy diskutiert. Und das scheint ja grundsätzlich auch zu funktionieren. Und das ist auch kein schlechter Caddy. Ist ja bei ihm ist mehr der Wohlfühlfaktor mit den familiären Verbindungen. Aber vielleicht bräuchte Rory einfach mal wieder einen etwas stärkeren Mann an der Tasche, im Sinn von jemand, der ihn gut einfängt und der ihm auch dann die entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, Motivationsimpulse gibt, keine Ahnung. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass das geht, wenn sich Rory darauf einlässt. Solange er natürlich denkt, ich brauche das nicht und ich will das nicht, wird das nicht funktionieren. Mhm. Aber Harry Diamond ist einfach ein guter Freund von ihm, und das ist jetzt nicht der professionellst ausgebildete, langjährige, 40 Jahre Erfahrung habende Caddy auf der Tour. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da schon irgendwie was machen ließe. Aber da muss er selber drauf kommen, das ist klar. Und wenn er sich da nicht reinreden lässt, dann ja, es ist ein bisschen schwierig im Moment.
Schauen wir mal, wie er sich aus der Situation dann befreien wird. Am Ende war es ja für ihn ein geteilter 10. Platz dann bei diesem Turnier, unter anderem mit Tommy Fleetwood zusammen und mit Keegan Bradley, der eine 64 am Samstag gespielt hatte und dann eine 78 am Sonntag. Und dann fällt man natürlich nochmal 6 Plätze nach unten. So sieht's aus. Titelverteidiger war ja bei diesem Turnier der gute Tyrrell Hatton, und der war am Ende geteilter 21. geworden. Wir machen eine kurze Pause hier bei Nur Golf und dann geht's weiter mit dem Blick auf die Damen. Die waren beim LPGA Drive-On Championship presented by Volvic at Golden Ocala zu Gast, und das gibt's gleich bei uns. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. LPGA Drive-On Championship, unser nächstes Thema. Wir bleiben in Florida und schauen auf den Sieg von Austin Ernst. Minus 15 am Ende ihr Gesamtergebnis, 5 Schläge vor Jennifer Kupcho. Die kam mit minus 10 ins Clubhaus. Jenny Coleman, die wurde alleinige Dritte sogar mit minus 8. Und bei Austin Ernst und Jennifer Kupcho, da hat man ja auch eine persönliche Verbindung. Die beiden waren zusammen NCCA Champions gewonnen.
Genau, das sind die Young Guns auf der amerikanischen Damentour. Und Austin Ernst, einen ganz kleinen Tick länger schon, etwas erfolgreicher. Jennifer Kupcho kam jetzt in der letzten Zeit so richtig gut raus, sind beides unglaublich talentierte Spielerinnen und setzen sich da oben fest in einem Feld, was natürlich also unter anderem auch zum Beispiel Danielle Kang, die ja nun wirklich das Maß der Dinge im amerikanischen Damengolf zurzeit ist, beinhaltet, die nur in Anführungszeichen auf einem geteilten 6. Platz gelandet ist bei minus 5. Und wenn du siehst, Danielle Kang minus 5, Austin Ernst minus 15, dann musst du fast schon fragen, was für einen Platz hatten die eigentlich gespielt. Ja. Also das war eine riesendominante Vorstellung, vor allem von Austin Ernst, auch von Jennifer Kupcho. Die hat es dann halt nicht ganz so durchgezogen. Da waren diese Mishaps auf den Back 9 dann mit dem Double Bogey tatsächlich zu viele. Also die hat da 4 Schläge verloren innerhalb von 5 Löchern, und dann war es natürlich irgendwie schwierig. dann noch ranzukommen an Austin Ernst. Aber die beiden haben sich da richtig, richtig gebettelt. Und tatsächlich ist dann der weite Teil des Feldes so bei minus 4 eher dann so zu finden und auch natürlich deutlich drunter und auch im Plusbereich.
Mm, so sieht's aus. Austin Ernst, dritter Sieg in ihrer Karriere. Ich hatte es gesagt, Cambia Portland Classic. Das war der erste Sieg, den sie gefeiert hat. Das ist 7 Jahre her, 2014 war das. Und dann musste sie bis 2020 warten. Walmart NW Arkansas Championship, das hatte sie dann gewonnen. Und jetzt eben dann schon im Jahr drauf, seit 2012-13, ist sie Profi und jetzt hat sie, wie gesagt, 3 Siege auf dem Konto und ja auch eine ganz ordentliche Stange Geld dann jetzt auch verdient. 4 Millionen Dollar rund hat sie bisher in ihrer Karriere zusammen gewonnen. Ja, und jetzt hat sie ihre Freundin geschlagen am Ende und wir müssen natürlich dann auch noch mal ein bisschen weiter runterscrollen im Leaderboard, nämlich nach den Deutschen suchen. Geteilte 19. Caroline Masson und geteilte 48. Sophia Popov. Jetzt hatten wir Sophia Popov die letzten Wochen gelobt. Oder die letzte Woche gelobt, weil sie sich konstant im vorderen Bereich eher aufhält. Was war diese Woche bei ihr los?
Ja, also sie hat sich hinterher auch auf Twitter geäußert und meinte, dass es einfach ein ziemlich hartes Finish einer sonst eigentlich ganz soliden Woche war. Hat auch den Wind thematisiert, der da im Spiel war. Und hat auch einfach geschrieben, dass einfach die Putts nicht reingegangen sind. Und sie hat jetzt 2 Wochen Pause und geht dann zum West Coast Swing über. Und ja, ich denke, die Pause braucht sie auch. Sie hat viel gespielt. Und ich halte jetzt diese 76 da in der Schlussrunde auch nicht für wahnsinnig dramatisch. Sie ist ein Muster an Konstanz, was nicht verpasste Cuts anbelangt. Also wie sagt man, gewonnene Cuts kann man auch nicht sagen.
Geschaffte Cuts, überstandene Cuts.
Okay, machen wir geschaffte Cuts. Deutsche Sprache ist halt auch nicht irgendwie mein Forte. Also sie hat da wirklich eine super konstante Leistung hingelegt, gar keine Aussetzer nach unten gezeigt. Und dass es dann mal in der Schlussrunde nicht so toll funktioniert, meine Güte. Das Ergebnis plus 3 klingt natürlich in Relation zu zum Beispiel Austin Ernst irgendwie wahnsinnig schlecht. Aber ich meine, die hat da prominenteste Gesellschaft um sich rum mit Christy Kerr und Stacey Lewis noch hinter ihr. Und also da gab es durchaus auch noch prominente Spielerinnen, die da gar nicht so gut zurechtgekommen sind. Sandra Gahl hat übrigens den Cut verpasst, weil die nach 2 Runden schon über auf plus 3 lag. Und insofern sehe ich da bei Sophia Popov überhaupt keine Schwierigkeit. Ich glaube, die Pause ist jetzt ganz gut. Und dann sehen wir sie in 3 Wochen wieder an der Westküste.
Dann hoffentlich in besserer Form und gut erholt. Das würden wir uns natürlich dann für Sie auf jeden Fall wünschen. Wir drücken da die Daumen, werden das Ganze natürlich verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Ja, und da gibt es ja dann in der nächsten Woche dann auch schon wieder ein Highlight bei den Männern. Da gibt es ja dann The Players.
Genau, da sind auch wirklich tolle, spektakuläre Tage zu erwarten. Wir freuen uns alle auf die 17 natürlich, die ja schon viele, viele, viele Entscheidungen in welche Richtung auch immer herbeigeführt hat, dieses Inselgrün. Und aber nicht nur. Ja. Und das ist einfach, ja, noch dazu war das Players letztes Jahr ja der letzte Versuch, ein Turnier durchzubringen. Wir erinnern uns alle noch daran, dass das dann mittendrin im Turnier abgebrochen wurde wegen der Covid-19-Situation. Insofern sind wir froh, dass wir jetzt zumindest solche Wettkampfbedingungen haben, dass dieses Turnier durchgeführt werden kann. Und ja, da sind einfach tolle Leute am Start. Schade, dass Brooks Koepka nicht am Start sein wird, aber da sind noch genügend andere, unter anderem natürlich auch Bryson DeChambeau, die den Platz meistern wollen. DeChambeau wird ihn zerlegen wollen und kann ich nur empfehlen, da mal ein Auge drauf zu werfen im Laufe der wöchentlichen Sendezeiten, weil das einfach, das ist ein krasses Event und es ist ja nicht so unrecht, dass in Anführungszeichen 5. Major, also so ein bisschen steht über allen anderen Turnieren, abgesehen von den großen Vieren und ich finde, das hat es auch zu Recht, diesen Nimbus.
Definitiv. Nummer kleiner natürlich die European Tour, Commercial Bank Qatar Masters, aber da geht es jetzt auch dann wieder zur Sache, nachdem ja doch eine etwas längere Pause war. Gut, das WGC letzte Woche, das nehmen wir mal aus, aber so die regulären Turniere der European Tour, das letzte Weltspitze fand ja vom 4. bis 7. Februar statt in Saudi-Arabien. Jetzt geht es dann eben wieder nach Katar, Commercial Bank Qatar Mars. Das am Wochenende dann also dort auch mit deutscher Beteiligung. Und auch da gucken wir natürlich nächste Woche am Montag hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de drauf. Abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr nichts davon und seid auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn Desiree und ich uns dann am nächsten Montag wieder über Golf unterhalten. Desiree, für heute vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.